Mentalgiganten, der Podcast für die Bestzeit deines Lebens. Michael von Kunert ist TV-Experte für Spitzenleistungen und mentale Stärke, unter anderem bei Sat.1, Sport.1 und bei zahlreichen Radiosendern. Der langjährige Mentaltrainer gehört zu den Top 100 Keynote-Speakern und coacht Nationalmannschaften, Profisportler und Olympiasieger. Michael von Kunert hat 15 Jahre lang selbst in der Hockey-Bundesliga gespielt und ist mehrfacher deutscher Meister im Hockey. Tausenden hat Michael bereits geholfen, mental und physisch das Beste aus sich rauszuholen, durch Vorträge, Seminare und Coachings. In diesem Podcast gibt er seine Tipps aus dem Spitzensport an dich weiter. Für deinen eigenen Sport, für Business und Privatleben. Bist du bereit für dein ganz persönliches Training?
Ja, hallo Sportsfreunde. Bei uns geht es mal wieder weiter mit einem Podcast. Und zwar ein Podcast, den wir auch als YouTube-Video anbieten. Ich freue mich sehr, lieber Thomas Sampach. Tom ist bei uns heute zu Gast im Studio. Herzlich willkommen. Dankeschön, dass du da bist.
Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
Und wir kennen uns ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und Tom ist ehemaliger Fußball-Bundesliga-Profi. Und du hast auch bei Frankfurt Galaxy im Football gespielt und gibst heute dein Wissen zum einen weiter, also auch aus mentaler Sicht. Mhm. Und zum anderen natürlich auch deine Fußball-Expertise in verschiedenen Funktionen. Lieber Tom, ich habe dich vor ein paar Tagen hier bei uns an der Akademie in Dern, bei Limburg an der Lahn, für diejenigen, die sich in der Region oder die noch nicht bei uns in der Akademie waren, Fußball spielen sehen, und zwar mit der Eintracht Frankfurt Traditionself.
Ja.
Und das war echt eine tolle Sache. Es waren 3000 Zuschauer da, und vielleicht kannst du gerade mal sagen, was denn der Anlass dieses Spiels war und wie deine Verbindung auch zu diesem Spiel besteht.
Das war das Gedenkspiel für Bernd Hölzenbein, der ja hier aus Dern kommt. Und die Sportanlage ist auch jetzt eingeweiht worden in seinem Namen. Mhm. Und wir hatten das schon für Jürgen Grabowski und auch Bernd Nickel gemacht. Und die Traditionsmannschaft ist so, dass wir sagen, einmal im Jahr machen wir ein Spiel für einen ehemaligen, oder auch für den Friedel Lutz haben wir gespielt zum Beispiel, die große Verdienste für die Eintracht haben, um da nochmal auch den Heimatverein das nochmal sozusagen würdigen und auch den Spieler natürlich. Mhm. Und dann ist es natürlich auch eine Selbstverständlichkeit, dass man da auch, da ich selbst Eintracht-Fan früher war, ist es natürlich dann für mich nicht nur die Spieler im Stadion gesehen zu haben, sondern dann auch natürlich eine Ehre, dann für sie nochmal dieses Spiel zu machen.
Und du bist dem Bernd Hölzenbein sicherlich auch mehrmals begegnet in deiner Karriere. Was war er für dich für ein Typ? Wie hast du ihn wahrgenommen?
Er war ja auch noch Manager dann gewesen bei der Eintracht danach. Also er hat für die Eintracht sehr, sehr viel getan. Er war damals an, habe ich ihn richtig so kennengelernt, mit der Mainova hatten wir eine Veranstaltung gehabt, wo ich ihn dann mal wirklich persönlich auch längere Zeit mich unterhalten habe. Ganz, ganz toller Mensch. Ja, fällt mir auch gerade ein, wir waren sogar einmal zusammen in Vietnam für die deutsche Traditionsnationalmannschaft, obwohl ich da nicht gespielt habe in der Nationalmannschaft, aber durfte ich als junger Spieler mal mit. Ja. Mhm. Dieter Budenski, der ja auch leider jetzt vor kurzem verstorben ist, war da der Organisator und hat da, sage ich jetzt mal, ja, wie gesagt, mich mit eingeladen. Und dann war auch ganz tolle Zeit mit ihm in Vietnam gehabt. Und ganz, ganz toller, positiver Mensch, wo die Eintracht auch sehr, sehr viel zu verdanken hat.
Ja, ja. Und Bernd Hölzenbein ist letztes Jahr verstorben.
Ja.
Fußballweltmeister von 1974 und bis heute der Spieler mit den meisten Bundesliga-Toren für Eintracht Frankfurt, richtig?
Ja. Das stimmt.
Oder mit den meisten Toren wettbewerbsübergreifend. Ich weiß es gerade nicht, sind es jetzt nur die meisten Bundesliga-Tore? Aber
ich glaube, die meisten Bundesliga-Tore.
Schon,
also ja. Er hat schon sehr, sehr lange gespielt. Ich glaube, dass er auch mehr hat wie Alex Meyer.
Ja.
Und er war ja auch derjenige, der uns 74, ich sag's mal so, den Elfmeter rausgeholt
genau, hat. Genau. Gegen Holland, ja, wo dann heftig diskutiert wurde, war es einer, war es keiner. Und Fakt ist, der Schiedsrichter hat gepfiffen.
Ja, heute wird es wahrscheinlich 5 Minuten dauern, um zu sagen, ob es einer ist oder nicht, weil der VR sich da nicht ganz einig gewesen wäre.
Genau. Und damals war es ein Elfmeter. Paul Breitner hat den Elfmeter dann reingeschossen und Gerd Müller das 2-1 geschossen. Dann wurde Deutschland Fußball-Weltmeister und hat Bernd Hölzelmann erheblichen Anteil dran. Und da habt ihr mit eurem Spiel, mit der Traditionself, dem auch gedacht und dem Bernd Hölzelmann hier auch nochmal ein Denkmal gesetzt. Im Übrigen, für unsere Zuhörer und Zuschauer, ich finde, du hast richtig geil gespielt.
Ja, ich habe mal einen guten Tag erwischt.
Also einen guten Tag gehabt. Du bist ja die Linie links runter, hoch und runter und hast zwei Megatore geschossen. Also wirklich beachtlich. Ja, also das war schon ganz stark. Aber ich glaube, das ist auch das, was dich immer ausgemacht hat, dass du mit viel Enthusiasmus unterwegs bist.
Ja, das stimmt. Also das war von meinem Naturell her einfach immer alles geben im Spiel oder auch wenn ich einen Marathon gelaufen bin, immer versucht, alle Körner irgendwo zu lassen. Und wenn 3000 Leute auf so einen kleinen Sportplatz kommen, sollte man einfach das auch dementsprechend würdigen und auch seine Leistung, sage ich mal, auf den Platz lassen und auch das ein oder andere Mal vielleicht versuchen, ein bisschen Spaß mit reinzubringen.
Mhm. Marathon, welche Zeit?
Unter 4 Stunden. Das waren so meine Ziele.
Genau, sag mal genau.
Oh, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber es war irgendwie 3,50, ich sage jetzt mal niedrig hoch oder irgendwas.
Ah, das ist aber wichtig, weil ich bin ja auch Marathon gelaufen und bin auch unter 4 Stunden und zwar 3,54.
Ja.
Jetzt,
vielleicht war ich ein Tick schneller.
Vielleicht war es ein Tick schneller oder exakt gleich.
Die gleiche Zeit.
Sei es drum. Aber für Ballsportler, Fußball und Football und auf meiner Seite Hockey und das alles weit nach der Karriere, das kann ich auch bestätigen, das ist echt ein tolles Erlebnis, das mal gemacht zu haben.
Auf jeden Fall. Und es war 2019. Das waren knapp 3 Jahre, nachdem ich ja meinem Bruder eine Niere gespendet habe. Ja, da wollte ich auch noch mal den Menschen zeigen, selbst wenn man eine Niere gespendet hat, dass man einen langen Ausdauersport machen und treiben kann. Und ja, und das ist eigentlich auch zur Gesundheit. Ob man jetzt immer einen Marathon laufen muss, nicht, aber dass man zumindest körperlich aktiv sein soll oder kann. Und auch die Leute dadurch zu inspirieren, zu sagen, jo, vielleicht, wenn einer mal Hilfe braucht, da auch dementsprechend, zu helfen.
Zu helfen und zur Seite zu stehen. Und das ist auch etwas, was dich grundsätzlich schon immer umtreibt, wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert zu stiften und da zu sein für die Menschen, zu unterstützen. Das kann ich auch sagen, wenn, heute, dass du hier bist. Wir haben gerade eben, oder es läuft aktuell noch, die Ausbildung zum Sportmentalcoach bei uns. Da hast du auch wieder einen tollen Beitrag präsentiert und eine Teamansprache gehalten, die sich gewaschen hat und wo man sich wirklich viel von mitnehmen kann. Auch die Art und Weise, wie du immer motivierst. Und worauf ich hinaus möchte, ich habe dich vor einer guten Woche gefragt, ob du Zeit und Lust hättest, hier vorbeizukommen und hast spontan zugesagt. Das macht dich wirklich aus. Gerade nochmal zum Marathon. Weil das sind ja schon Grenzerfahrungen. Klar, man kann das noch deutlich schneller machen. Man kann aber auch krachend scheitern oder gar nicht laufen, was die allermeisten tun. Ja. Und wie hast du das wahrgenommen? Also für mich war es so, ich muss auch sagen, ich bin 5 Marathons gelaufen und bin 4-mal an der 4-Stunden-Grenze gescheitert. 4-mal. Was ja also auch schon echt ein Ding ist. Aber dann, ich wollte unbedingt unter 4 Stunden laufen, dann habe ich es irgendwann geschafft. Und für mich war es super schwierig, so zu trainieren, dass ich die ganzen Verletzungen, die ich über die Hockey-Bundesliga-Zeit mir zugezogen hatte, Achillessehnenriss, 4-mal die Knie operiert, Sprunggelenke 3-mal operiert und, dass sich da nicht irgendwelche Entzündungen auftun oder irgendwelche Schwierigkeiten wieder bemerkbar machen. Also das System in der Balance zu halten, das war, muss ich sagen, wirklich für mich das Aufwendigste. Dennoch bin ich heilfroh, diese 4 Stunden oder diesen Marathon dann zum einen unter 4 Stunden geschafft zu haben, ist ja ein bisschen Sportler-Ehre, zum anderen, dass es schmerzfrei funktioniert hat, dass es am Ende schmerzfrei funktioniert hat. Und dann heißt es ja oft, also die letzten 10 Kilometer, die sind wirklich ungesund. Ich persönlich sehe es auch so. Ich glaube, die sind nicht besonders gesund. Ich finde aber, das Training für den Marathon ist gesund. Wie siehst du das denn?
Ja, ich sehe das genauso. Ich habe nur, also was heißt nur, aber 3-mal die Woche trainiert und war da auch mit unserer, oder hier in Hessen lebende Petra Vasiluk, war meine Trainerin. Das war von der Firma Mainova so ein bisschen gesponsert worden. Die hat mich darauf vorbereitet. Und da gab es halt das eine Training war mit den langen Distanzen aufzubauen. Ja, ich habe dann angefangen, die lange Distanz war so mit 18, 20, 22 immer 2 Kilometer mehr drauf zu packen. Und die eine Session war dann immer Intervallläufe. Und ich wusste gar nicht, dass ich für einen Marathon Intervallläufe machen musste. Ich musste 1 Kilometer, glaube ich, irgendwie am besten in 3:30 laufen. Und dann durfte ich schon wieder 1 Minute langsamer laufen. Und das dann gefühlt 8-mal. Ja, also das war so diese Trainings oder auch 800 Meter Läufe und dann wieder 200 langsam und 800.
Ja, auch für die Kraft.
Genau. Und das war für mich auch eine sehr tolle Erfahrung. Ja, und wie du selbst gesagt hast, für uns Sportler war das nochmal so, auch nochmal an seine Grenzen gehen zu müssen, zu trainieren. Und das muss ich sagen, das war für mich auch nochmal eine sehr große und tolle Erfahrung. Und ich hatte ja unterwegs 5 Krämpfe gekriegt, weil ich irgendwie, ja, keine Ahnung, so angespannt war, weil das HR-Team hat mich da doch immer mit einem Motorrad mehr oder weniger vor uns hergefahren ist, war das schon ein bisschen anders. Und ich bin nur 2 gelaufen, das waren beide Male unter den 4 Stunden. Aber dieser zweite, das war schon aua mit diesen 5 Krämpfen. Aber ich habe mich dann wieder durch an unsere Sportmentalausbildung mich wieder fokussiert auch bei dem Laufen und habe dann die 1, 2, 3 Dinge, wo wir drüber gesprochen haben, dann wieder mir in den Kopf gekommen, wo ich gesagt habe, okay, das und das und das musst du machen, da wieder den Fokus drauf setzen. Und es war einfach wie ein tolles Gefühl, ins Ziel zu kommen.
Absolut. Frankfurter Festhalle, roter Teppich. Das mega war, Erlebnis.
Und man kann sich nicht vorstellen, es sind wildfremde Menschen am Straßenrand, die einen anfeuern.
Ja, ja.
Und ich sage jetzt mal, die wissen nicht, ob du vorher Fußballprofi warst, ob du ein Banker, ITler oder ich sage es jetzt mal ganz salopp, oder ob du irgendein Verbrecher warst. Die feuern jeden an. Und wildfremde Menschen stehen am Straßenrand und auch diese Begeisterung weiterzutragen, das ist wirklich Gänsehaut pur. Und deshalb, glaube ich, schafft man dann auch die letzten 10 Kilometer, wenn der Mann mit dem Hammer, wie man so schön sagt, oder die letzten 7 Kilometer kommt er meistens, die auch noch dann durchzustehen.
Genau, absolut. Ja, das kann ich bestätigen, das ist ein tolles Erlebnis. Und ich muss sagen, ich habe von diesen Marathons dann auch immer wirklich lange gezehrt. Also vor allem, wenn ich damit dann auch fein war und happy war. Und das ist schon ein tolles Erlebnis. Lass uns mal zu deinem Fußball.
Ganz kurz, wenn du sagst, tolles Erlebnis. Ich weiß noch, dass ich bei meinem ersten Marathon danach bei dir zur Ausbildung kam.
Stimmt.
Und ich musste dann diese steilen Treppen musste ich rückwärts runtergehen, weil es für die Oberschenkel etwas angenehmer war, wie vorwärts runterzugehen.
Ich kann mich gut daran erinnern, ja. Das waren aber auch die wenigsten dann einen Tag nach dem Marathon in der Sportmentalausbildung. Das war ein schönes, lustig, aber viel gelacht.
Ja.
Tom, lass uns mal zu deiner Karriere als Fußballprofi kommen. Du hast bei Eintracht Frankfurt in der ersten Liga gespielt, du hast bei Mainz 05 gespielt, du warst als Trainer für Darmstadt 98 als Co-Trainer dabei und, hast viele Stationen gehabt. Was würdest du sagen, ist für dich aus mentaler Sicht, was ja jetzt so der Kern unserer Akademie ist und auch meines eigenen Wirkens, was ist aus mentaler Sicht für dich die wertvollste Message aus deinem Sportlerleben?
Dass man niemals aufgeben soll. Und ich hatte so 2, 3, nennt man es Knackpunkte. Was ich sagen kann, ist, als 11-Jähriger hatte ich Lymphdrüsenkrebs gehabt, aber mein Traum und mein Wunsch war immer, Fußballprofi zu werden und mein Traum war, für Eintracht Frankfurt zu spielen. Und nicht irgendwann mal vielleicht als eine Gastmannschaft zum Freundschaftsspiel in das alte Waldstadion zu kommen. Und diesen Traum habe ich nie aus den Augen verloren. Und wo ich dann 26 war, kommt ein Trainer in der zweiten Liga und ich fragte, wie meine Chancen sind. Und er sagte, es sind 5, 6 vor dir. Vom Prinzip der nächste Stein, den du irgendwo in den Weg gelegt bekommst. Und ich habe gedacht, okay, ich will wieder Spaß am Fußball haben. Ich bin 2 Klassen tiefer gegangen, zu Wien-Wiesbaden oder Wien-Taunusstein damals. Aber ich habe immer noch mein Ziel gehabt, für Eintracht Frankfurt zu spielen, nicht aus den Augen verloren. Mhm. Und habe gesagt, okay, ich spiele nur Oberliga, ich werde aber ein Jahr trainieren, weiterhin wie ein Profi und vormittags noch. Bin mit dem Fahrrad auf dem Feldberg gefahren und so Geschichten. Und bin dann auch belohnt worden, mit 27 zu Eintracht Frankfurt zu kommen. Nach dem ersten Abstieg war das, bin ich hingekommen und bin dann mit der Eintracht aufgestiegen in die Bundesliga.
Mhm. Euer Trainer damals war
Horst Ermantraut. Ich habe 33 Spiele gemacht von 34. Also was ich sagen will ist, ich bin belohnt worden für das, was ich die Jahre vorher investiert habe. Und es geht nicht immer nur lineal nach oben steil. Man hat immer diese wellenlinische
Ups and Downs,
wie du jetzt sagst, Weg, den wir haben. Und manchmal muss man Umwege gehen, um an sein Ziel zu kommen. Und das ist das, was ich den Menschen nur mit auf den Weg geben kann, ist, wenn man seinen Traum hat, ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Es gibt immer mal vielleicht Phasen, wo man vielleicht mal ein bisschen abdriftet. Ich habe mit 17 meinen Vater verloren noch, ja, und der mich auch immer trainiert und gepusht hat, was das anging, oder gefördert hat, besser gesagt. Auch das hat mich irgendwo zu dem machen lassen, was ich jetzt bin. Und auch hat es mich zu der Stärke vielleicht irgendwo gebracht, ja, und deswegen nochmal kann ich nur sagen, wenn ihr ein Ziel habt, egal ob es jetzt sportlich ist, ob es irgendwo jobmäßig ist oder, bleibt dran und bis ihr euer Ziel wirklich erreicht habt.
Ja, super. Und dann hast du ja nach deiner Fußballkarriere eine Footballkarriere auch noch hingelegt, hast für die Frankfurt Galaxy gespielt und da hast du bei uns auch im Rahmen der Ausbildung eben erst, hast du davon gesprochen, was ihr... Da gab es einen ganz bestimmten Moment, so als Teambeschwörung. Vielleicht magst du das gerade nochmal erzählen.
Ja, also es gibt für mich diese Sportart. Ich bin immer wissenshungrig, ich möchte mich weiterbilden. Und deshalb bin ich auch, das war damals Frankfurt Universe erst und dann wurde es die Galaxy. Mhm. Und ich war Botschafter für Respekt, kein Platz für Rassismus. Und so kam ich dann zum Football. Aber wo du jetzt drauf hinaus willst, ist, wo wir dann als Team, bevor wir rausgegangen sind, waren wir in diesen aufblasbaren Helm. Und dann kam auf einmal einer der Coaches und die Jungs knien sich alle hin. Es war für mich relativ neu. Und
auf Riesenkerle.
Einmal, ja, Kerle mit 160 Kilo und Jungs, die nur gefühlt 60 Kilo haben zusammen und ja, wir haben dann auf Englisch sozusagen das Vaterunser gebetet und da hat man auf einmal gemerkt, so diesen Team Spirit, allein so diese Akustik unter diesem Helm, das war also wirklich Gänsehaut pur, ja, das war also ein Moment, den ich auch sehr schätze und auch ja, nie vergessen werde.
Bist du gläubig?
Ja, bin ich.
Und die Spieler, die anderen Spieler, also würdest du sagen, ist das gesamte Team gläubig gewesen oder war es eher, ich nehme mal an, nicht, weil es unüblich wäre, aber es hat wohl irgendwas Besonderes bewirkt.
Ja, auch also wir haben ja viele, Nationalitäten gehabt in dem Team auch, anders, da im Team waren wir ganz klar, haben alle, also so laut wie es war, muss jeder mitgemacht haben, ja, und auch so diese, das war so eine Akustik, ja, und diese ganzen Stimmen, ja, wenn man sich vorstellt, auch noch, du kniest und du umarmst dich so ungefähr, die Hände über den Schultern, dass diese Verbindung da ist, also das war wirklich, kann man mit einem Kirchenchor, glaube ich, nicht vergleichen, das ist nochmal was anderes, aber dieser Team-Spirit, der dann dadurch entstanden ist, wir haben auch an dem Tag gewonnen, das weiß ich, und ja, das ist so, was ich mir einfach auch für unsere Gesellschaft mir irgendwo wünschen würde, dass wir einfach zusammenhalten mehr und nicht so viel gegeneinander, habe ich so das Gefühl, ja, und immer nur auf das Schlechte gucken und nicht auf das Gute, was wir haben und was wir machen.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich denke, wir können unwahrscheinlich dankbar sein für das, was gut ist. Klar, es gibt Dinge, die besser sein können. Das war aber auch schon mal vor vielen Jahrzehnten noch viel bedeutender und noch viel bedürftiger waren wir als Gesellschaft. Und in den meisten anderen Ländern, glaube ich, ist es ebenfalls deutlich schlechter als in Deutschland. Und da, finde ich, können wir wirklich sehr, sehr happy sein und sollten zugleich natürlich gucken, dass wir nach vorne leben und auch die Zeichen der Zeit gut erkennen und modern sind, uns entwickeln, aber immer wirklich diese Menschlichkeit nach oben stellen. Die Frage ist natürlich, was können wir als Gesellschaft vom Sport lernen? Ich war gerade gedanklich nochmal, deswegen möchte ich nochmal kurz zurück. Es gibt viele Fragen, die wir stellen können, wie wir als Gesellschaft lernen können. Aber nochmal zurück zu diesem Football-Beschwörungskreis sozusagen mit dem Vater Unser. Wurde das leise gesprochen oder war das eher laut, so richtig motivationsgeladen? Oder war das eher so ein Brummeln, so ein Beschwören? Wie lief
das? Das war schon, ich sage jetzt mal, in einer normalen Lautstärke, so wie man das betet. Aber ich glaube, es wurde dann natürlich durch die Gruppendynamik natürlich schon auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, lauter.
Ah, okay. Mhm.
Ja, also so diese von der Akustik her. Und ja, wie gesagt, man kann es vielleicht mal auch zu Hause probieren, je nachdem, wenn man mal Familie irgendwie zusammen ist an Weihnachten oder auch an Ostern oder wie auch immer, kann man das gerne mal ausprobieren. Dann wird man mal vielleicht auch merken und spüren, was da so ist. Und ich glaube, wenn man überlegt an unsere frühere Kindheit, glaube ich, da ist noch an Weihnachten zusammen gesungen worden, was vielleicht heutzutage auch nicht mehr so der große Fall vielleicht ist. Und ja, wie du gesagt hast, auch dieser Zusammenhalt, der Sport und unsere Gesellschaft, genau, glaube ich, da sollten wir, glaube ich, wieder hinkommen. Und auch wir Menschen, unser körperliches System ist ja eigentlich so ein feines System. Wir gehen alle immer davon aus, wir gehen abends ins Bett, machen die Augen zu, der Pulsschlag oder der Herzschlag wird geringer. Das System läuft weiter. Wir gehen immer davon aus, dass wir am nächsten Morgen aufwachen und alles ist, wie es ist. Bei vielen Menschen ist es leider manchmal nicht mehr so. Ja, und für uns ist auch selbstverständlich, wir drehen einen Wasserhahn auf und da kommt Wasser raus. Wir drücken auf einen Schalter, wir haben Licht. In wie vielen Ländern, sage ich mal, auf unserem Planeten? Und ich glaube, da gehören wir vielleicht zu diesen 10-20% vielleicht, die dieses Privileg haben. Und viele
wo wir andere, vor allem Frieden und Sicherheit haben.
Ja, ja. Und viele haben das nicht. Ja. Und das als Selbstverständlichkeit zu sehen, glaube ich, sollte man manchmal drüber nachdenken. Oder
sehe ich genauso.
Kühlschrank auf und ich kann mir das oder das rausnehmen. Da gibt es viele, die es nicht haben. Und ich weiß zum Beispiel, oder ich bin in einem Projekt dabei, das ist Sambia. Bei Eintracht Frankfurt von den Business Eagles ist es so ein bisschen ins Leben gerufen worden. Mhm. Und wenn du dann eine Geschichte hörst, so wo in Sambia 67 Kinder einen Pastor haben, der für sie sorgt, dass sie Essen haben, dass sie so ungefähr auch mal eine Toilette haben, weil wenn die Kinder da auf Toilette gehen, kommen sie manchmal nicht wieder, weil im Gebüsch irgendwo eine Schlange ist und dann für 200 Euro ungefähr eine Toilette kostet und man damit Leben retten kann, auch wenn es vielleicht nicht bei uns gleich in der Nachbarschaft ist, finde ich, hat jeder Mensch auf der Welt irgendwo das oder sollte das Recht haben, wenn er auf Toilette geht, auch
heil zurückzukommen.
Heil zurückzukommen.
Ja, ja. Also das sind viele Punkte, viele tolle Punkte, die du jetzt ansprichst, Tom. Und ich weiß, dass dir das auch echt am Herzen liegt. Und das möchte ich auch nochmal ganz gezielt an unsere Hörer und auch Zuschauer und Zuschauerinnen und Hörerinnen richten. Ich finde wirklich, du bist ein großartiger Mensch. Ja, wir kennen uns jetzt seit gut 11, 12 Jahren. Und begegnen uns mehrfach jährlich. Und es ist immer das, was du mit neben deinem Sport wahrscheinlich ruft Eintracht Frankfurt neben dem Sport immer wieder transportiert, dass hier dieses Zwischenmenschliche super, super wichtig ist. Ich habe deswegen eben nochmal nachgefragt mit dem Thema Football und diesem Beschwörungskreis und Gesellschaft. Beim Sport ist es ja so, dass wir uns immer wieder darum kümmern, wie können wir ein Team entwickeln? Ja, wie können wir ein Team mobilisieren? Da bist du ja auch ganz stark drin mit deinen Motivationsansprachen. Und in den Systemen in der Gesellschaft, ob zum Beispiel jetzt geht doch los im Kindergarten, in der Schule, im Studium, in der Berufsausbildung und nachher später im Job. Wie können wir die Systeme entwickeln? Und natürlich dann auch in den Familien. Da ist so viel Luft nach oben, da wird sich so wenig Gedanken drüber gemacht, wie man das machen kann. Und es ist ja auch je nach Situation benötigst du was anderes. Deswegen auch mein Fragen, war das jetzt ein bisschen kräftiger oder war das Brummeln, so dieses Beschwören? Es ist immer davon abhängig, was man benötigt, welche Situation gerade besteht, um dementsprechend dann auch sich zu verhalten. Und das hört nie auf, das ist immer agil. Das ist immer agil. Und unsere Aufgabe als Coaches, jetzt komme ich mal zu unserem Berufsbild als Mentalcoach oder die Menschen, die sich um die Entwicklung von Systemen kümmern und von Persönlichkeiten kümmern, haben genau das immer wieder neu zu beachten. Und es hört nie auf.
Ja.
Oder?
Auf jeden Fall. Und das, was du gerade sagst, wir haben alle irgendwo Nachbarn,
ja,
jünger, älter, und jeder braucht was anderes,
genau,
um vielleicht hilfsbereit zu sein. Ja?
Genau.
Und das ist das, was mir halt auffällt, dass die Gesellschaft immer mehr mit den Ellenbogen unterwegs ist. Ich glaube, wenn jeder mal so ein bisschen versucht, darauf zu achten, wie ist der Autofahrer gegenüber oder neben mir und. Mhm. Ja? Also ich finde heutzutage, wenn du innerhalb von eine Zehntel losfährst, wenn es grün ist, wird schon gehupt und keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Ja. Und das finde ich eigentlich schade, dass wir irgendwie alle oder viele in dieser Hetze irgendwie leben. Vielleicht ist es aber auch einfach die Zeit jetzt so. Aber ich finde einfach, man muss manchmal auch auf die Bremse treten und einfach etwas langsamer vielleicht und rücksichtsvoller miteinander umgehen.
Und wenn du das sagst als ehemaliger Profi, und du hattest ja immer zu gucken, dass du auch Leistung bringst und lieferst und dich reinzuhängen und enthusiastisch zu sein und diese Achtsamkeit in dir trägst, auch wirklich mal zu entschleunigen, dann finde ich das super wertvoll. Du bist, apropos Autofahren, du bist ja auch lange mit Jürgen Klopp zusammen ins Training gefahren.
Ne? Ja.
Und ihr seid euch insofern auch ziemlich eng verbunden und habt da eine gemeinsame Geschichte. Und du hast mit Jürgen Klopp zusammengespielt.
Ja.
War Kloppo damals schon als Spieler einer, der auch ein Team mit mobilisiert hat in seiner Spielerfunktion? Denn er war ja im Nachgang ein herausragender Trainer.
Ja. Also Jürgen hat immer darauf geachtet, schon auch außerhalb des Platzes, dass das, sage ich jetzt mal, als Team funktioniert. Oder wenn es auf dem Platz irgendwie unkonzentriert wurde, hat er schon dafür gesorgt oder hat schon die richtigen Worte gefunden, ich sage jetzt mal, salopp in den Hintern zu treten, dass du einfach den Fokus wieder darauf richtest, worauf es ankommt in dieser Situation gerade, ja. Und er hat ja selbst auch immer gesagt, er ist nicht bei allem der Beste, aber er kann sich die besten Leute zusammenholen, ja, als Team. Ja? Und er hat einfach ein fantastisches Team gehabt. Und wenn man sieht, was er aus Dortmund gemacht hat, was er aus Liverpool gemacht hat, aber was er auch aus Mainz,
gemacht hat,
ist Wahnsinn. Ja? Ja. Was er mit seiner Motivation, mit seiner Person einfach die Menschen begeistern kann. Ich hätte sehr, sehr gerne mal unter ihm gespielt, als Spieler, muss ich ganz klar sagen. Mhm. Das hätte ich mir, wenn ich mir was wünschen dürfte, hätte ich das gerne mal gemacht.
Mhm. Okay. Und wenn du dir jetzt noch was wünschen, noch dazu noch was in die Zukunft wünschen darfst, dass du jetzt unter ihm als Profi spielst, na, wer weiß, was kommt, aber irgendwo ein Funken Realismus, ne? Du bist jetzt
55.
Ja, genau.
Also das.
Wir sind ja Optimisten, aber wir sind ja keine Fantasten.
Ja.
Was sind deine Ziele für die Zukunft, Tom?
Meine Ziele? Ich bin ja als Sportmentalcoach oder Potenzialentwickler unterwegs. Mhm. Ich möchte mein Wissen den Jugendlichen weitergeben, dass sie ihre Ziele vielleicht verwirklichen, so wie ich meine verwirklichen konnte. Und ich sage immer so im Spaß, ohne Dr. Google oder irgendwas, ja, sondern wirklich face to face. Wir mussten uns vieles selbst erlernen. Das haben wir aus dem Gefühl herausgetan, ja, diese intrinsische Motivation zu haben. Mir war immer egal, ob da 10 Zuschauer sind, 100 Zuschauer oder 100.000 habe ich nicht gespielt, aber 60.000.
Ja, ja.
Das war mir immer egal, weil der Fußball, der Sport war für mich, sage ich jetzt mal, das, was mir einfach alles gegeben hat und wo ich einfach aufgegangen bin. Mhm. Und das möchte ich einfach den Kindern oder den Jugendlichen gerne weiter wieder vermitteln und weitergeben auf dem Weg.
Toll. Und das sind tolle Gedanken, tolle Worte. Ist das, was unsere Gesellschaft auch benötigt? Damit bist du ein Vorbild. Wer ist für dich ein Vorbild?
Puh, jetzt erwischst du mich. Als Fußballer war immer, Lothar Matthäus für mich ein Vorbild. Das war auch ein Kämpfer.
Ja.
Und wenn ich überlege, weil er jetzt auch im Fernsehen, wie er sich weiterentwickelt hat als Experte und, muss ich sagen, macht er richtig gut.
Und immer noch on fire, hat immer noch Bock.
Ja, und das ist so, wo ich sage, hat auch immer noch oder lernt immer noch dazu.
Ja.
Und das ist so wirklich ein Vorbild für mich. Ja.
Okay, gut. Lieber Tom, vielen Dank.
Ich habe zu danken,
dass du wieder bei uns bist. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, ja.
Danke dir.
Bitte.
Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Mentalgiganten, der Podcast für die Bestzeit deines Lebens. Michael von Kunert ist Autor, hat diverse Lehraufträge und ist Gründer der von Kunert Akademie für Business, Sport und Gesundheit. Wenn du Interesse hast an Vorträgen, Coachings und Seminaren, dann klick dich rein. Von kunhardt.de